Moin Moin zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast. Meine Gesprächspartnerin ist gebürtige Münchnerin, aufgewachsen in Ismaning, ausgebildete Kauffrau, ehemalige Mitarbeiterin der Lufthansa Technik in München, Absolventin der Hauswirtschaftsschule in Haderau-Hademarschen. Und wer von Ihnen nicht weiß, wo Haderau-Hademarschen liegt, das ist im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Heute ist sie Gastgeberin auf der Hallig-Hooge in ihrem Betrieb Haus Landsende, Bestseller-Autorin und Bürgermeisterin der Hallig-Hooge. Eine wirklich spannende Lebensgeschichte. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf Katja Just.
Hotel Life.
Der Podcast für Menschen in der Hotellerie.
Hallo Frau Just, ich grüße Sie. Sie sitzen bei sich zu Hause auf der Hallig-Hooge.
Ja.
Man sagt eher Moin Moin oder wie sagt man bei Ihnen auf der Hallig?
Auch Moin. Auch Moin, hallo geht auch. Hallo Herr Cordes, Moin.
So. Freue mich, dass wir uns mal wiedersehen.
Ja.
Und es sind schon verrückte Zeiten jetzt, die Corona-Zeiten. Aber dass man sich so über das Internet austauscht, ist ja heute auch schon keine Seltenheit mehr. Und ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und jetzt sagen, Mensch, ja, wir können uns mal austauschen. Und Sie geben so ein paar Geheimnisse vielleicht der Hallig und auch aus Ihrem Leben preis. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Danke.
Wenn ich jetzt, wir haben jetzt Januar, Februar, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Leben auf der Hallig. Es ist auch vielleicht unabhängig von Corona-Zeiten. Aber ein Leben auf der Hallig jetzt im Januar oder in den Wintermonaten. Wie kann ich mir das vorstellen, Frau Just? Wie fühlen Sie sich? Wie ist das Feeling? Das ist ja für einen Menschen, der aus einer Stadt kommt und so weiter, der hat ja vielleicht seine Fantasien. Vielleicht kann er sich vorstellen, wie so auf einer einsamen Alm mal für 2-3 Tage zu leben. Aber wie ist das Leben? Wie kann ich mir das Leben gerade im Winter auf einer Hallig vorstellen? Können Sie mir was dazu sagen?
Also im Normalfall würde ich sagen, dass das Leben auf einer Hallig in den Wintermonaten entschleunigt stattfindet. Und in der aktuellen Situation, die wir haben, erst recht. Es gibt Gastgeber, die vermieten auch bewusst in der Winterzeit, weil es wiederum einen großen Bedarf gibt. Ich merke, dass immer mehr Gäste es gerade in der Winterzeit auf einer Hallig zieht. Weil, so nenne ich das immer, dass tatsächlich Urlaub für das Unterbewusstsein ist. Sich ganz bewusst in dieser Jahreszeit mal mit nichts zu beschäftigen, außer mit sich selbst, mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen, aber auch rauszugehen und sich mal ganz bewusst auf seine Sinne besinnen. Also vom Wind durchpusten lassen, den salzigen Geschmack auf der Haut spüren, das Kribbeln auf der Haut wahrnehmen, wenn man sich ja auch mal in die Nähe der Gischt traut. Also das ist schon eine besondere Jahreszeit. Und als Gastgeber, muss ich sagen, finde ich das ganz toll, in dieser Jahreszeit Gäste im Haus zu haben. Aber es ist auch die Zeit für Gastgeber, tatsächlich mal zu renovieren. Weil man sagt, es ist weniger los. Jetzt nutze ich mal die Zeit und renoviere mal, denn in den Sommermonaten ist das auf gar keinen Fall möglich. Also auch eine besondere und für mich tatsächlich auch herausragende Zeit auf der Hallig.
Wie kann ich mir so einen Tagesablauf vorstellen jetzt in den Wintermonaten? Wie sieht so Ihr Tagesablauf aus? Also man stellt sich das auch sehr harmonisch vor und man erstmal ein bisschen ausschlafen, dann kommt der Nordseewind, die Möwen kreischen. Und dann alles ganz entspannt und keine Ablenkung.
Ganz romantisch.
Keine Geschäfte so, wo man sagt, oh, da gehe ich mal hin und guck mal und kaufe da was ein. Oder ich kaufe mir ein neues Kleid oder ein paar neue Schuhe und dann gehe ich hier mal bummeln und da mal bummeln. Das gibt es ja alles auf einer Hallig nicht. Wie kann ich mir so einen Tagesablauf bei Ihnen vorstellen?
Ja, also mein Tagesablauf gestaltet sich ja nochmal wieder besonders, weil ich ja im Normalfall 3 Berufe habe. Also ich bin in erster Linie Vermieterin, dann bin ich auch Autorin und habe, auch wenn es kein aktuelles Buch gibt, gibt es aber immer noch Kontakt mit Lesern und das, nimmt auch Zeit in Anspruch. Und dann gibt es noch das Ehrenamt der Bürgermeisterin auf der Hallig-Hooge, was eigentlich fast inzwischen so zu meiner Hauptaufgabe geworden ist. Ja. So, also bin ich ganz froh, dass es diese Ablenkung auf der Halle gar nicht gibt. Dass ich nicht diesen Zwang habe, auch shoppen gehen zu müssen oder ins Café gehen zu müssen, auch wenn ich Letzteres ab und zu wirklich vermisse. Sondern es gibt schon einen Tagesablauf, den ich auch bewusst versuche, relativ zu strukturieren. Es gelingt mir nicht immer, weil gerade auf der Halle was dazwischen kommt und erst recht, wenn ich Gäste im Haus habe. Weil, das wissen alle Gastgeber, ist es immer irgendwie irgendwas. Noch dazu, wenn man in dem Betrieb lebt. Das heißt, die Gäste kommen und sagen, oh, das Feuerholz ist ausgegangen, kann ich nochmal Holz nachgeliefert haben? Oder, oh Mensch, wir wollen in den Sommermonaten eigentlich einen Ausflug machen, wann fährt das nächste Schiff? Irgendwas ist eigentlich immer und das bringt den besten Plan durcheinander. Was aber das ja auch wieder reizvoll macht. Also ich versuche es durchzustrukturieren. Das heißt, im besten Fall fange ich morgens erstmal mit Korrespondenz an. Egal in welchem Bereich, erstmal die E-Mails abfragen, im besten Fall gleich beantworten. Dann geht es meistens so ab 9 los, dass das Telefon klingelt, irgendwelche Anliegen immer sind. Wenn Gäste im Haus sind, ist das dann auch die Zeit, wo dann Leben ins Haus kommt. Und dann kommt es darauf an, ob Termine anstehen. Sitzungen, Besprechungen. Momentan Videokonferenzen, die so über den Tag verteilt sind und Sitzungen gibt es häufig abends. So 20 Uhr, wenn denn Sitzungen mit Präsenz stattfinden. Naja, und ganz nebenbei, wenn dann in den Sommermonaten das Wetter es zulässt, dann versuche ich mich auch im Garten aufzuhalten und dann den Gartenarbeiten nachzugehen. So.
Ja, also
eigentlich ist immer irgendwas.
Also volles Programm.
Ja.
Ähnlich wie auf dem Festland, würde ich mal so sagen. Ne? So, wenn man das so hört.
Klar.
Könnte auch Ihr Alltag irgendwo in Kiel oder in Hamburg so ähnlich aussehen, nur das Umfeld ist eben dann anders. Ne?
Klar, wir sagen zwar, oder es wird auch oft gesagt, du lebst ja da oder sie leben ja da, wo andere Urlaub machen. Ja, das ist auch toll und das ist auch was Schönes. Heißt ja aber nicht, dass ich selbst auch die ganze Zeit Urlaub mache. Im Gegenteil. Ich muss ja A, was verdienen, wie andere auf dem Festland auch. Und ja. B, muss ich ja auch das bereithalten, damit ich diesen Urlaub auch anbieten kann.
Richtig. Und ich sag mal, vielleicht vorab noch mal für unsere Zuhörer oder Zuseher, die Zuschauer. Was ist überhaupt eine Hallig? Ich weiß, was eine Hallig ist, aber vielleicht erklären Sie noch mal aus Ihrer Sicht als Bürgermeisterin der Halligoge und Gastgeberin, was ist überhaupt eine Hallig? Da haben ja viele überhaupt keine Vorstellung, was eine Hallig ist. Ich weiß, man darf zu einer Hallig nicht Insel sagen. Das weiß ich, weil ich ja auch oft auf Halligen bin.
Genau.
Und da bekommt man mehr als Ärger von den Halligen, wie heißen die aber eben. Ne?
Ja, Ärger gar nicht mal unbedingt, sondern inzwischen nehmen wir das mit einer schmunzelnden Gelassenheit hin, wenn tatsächlich jemand Insel sagt. Denn bei uns heißt das dann ganz einfach, ja, das kostet eine Lokalrunde.
Ja.
Und ne, das ist ja für uns sehr angenehm. Ja, also tatsächlich gibt es das, dass manch einer bei uns auch immer noch nicht so genau weiß, was eine Hallig ist. Also im ersten Moment könnte man meinen, dass es sich um eine Insel handelt, weil es so aussieht. Es ist aber keine Insel. Tatsächlich nicht, weil es einen anderen geologischen Aufbau gibt. Das heißt, die Halligen hier, es gibt noch weltweit 10 Halligen, die liegen im nordfriesischen Wattenmeer. Davon sind die 3 größten Halligen, Hallig Langeness, Hallig Oge, Hallig Gröde und dann kommt Nordstrande Schmoor. Das sind die Halligen, die das ganze Jahr über bewohnt sind. Und ja, wie gesagt, das ist ein anderer geologischer Aufbau. Die Halligen sind jünger als die Inseln. Und ein gravierender und auffälligster Unterschied ist, dass die Halligen in den Wintermonaten, also in erster Linie so zwischen November und Januar, Februar, März, mehr oder weniger regelmäßig überflutet werden. Das liegt daran, dass nicht alle Halligen einen geschlossenen Sommerdeich haben. Wenn sie das hat wie Hoge, dann sprechen wir so von 3 bis 5 Mal im Jahr von Land unter. Dann kommt das Wasser auf das Land. Und dann sind wir trotzdem sicher, weil unsere Häuser auf sogenannten Warften stehen. Das sind künstlich aufgeworfene Erdhügel. Auf diesen stehen unsere Häuser und dann sind wir trockenen Fußes dort sicher. Und bei einer Insel passiert das nicht. Da gibt es kein Land unter.
Genau. Ja, super. Das war eine gute Erklärung, denke ich mal, dass man mal eine Vorstellung entwickelt. Was ist überhaupt eine Hallig für Binnenländer, die nicht hier aus Schleswig-Holstein kommen? Und das werden ja eine ganze Menge sein, die uns zuhören, zu sehen. Ich steige da gleich mal weiter drauf ein. Also ich weiß ja aus Ihrer Vita, dass Sie nicht auf der Hallig geboren sind. Ich kenne viele Halligüt, so auch von der Insel Langenes und so. Insel, sage ich auch
schon. Lokalrunde.
Lokalrunde für alle. Nein, von der Hallig Langenes. Ich weiß, dass da viele auch auf Hogen, so dass sie ja einfach da auch zur Welt gekommen sind. Und weiß mal, der ehemalige Bürgermeister von der Hallig Langenes, Fiete, weiß gar nicht, wer den Nachnamen heißt mehr, das habe ich
auch gesehen.
Fiete Nissen, genau. Der sagte mir mal, ja, er war mal zur Ausbildung auf dem Festland und danach ist er aber gleich wieder zurückgekommen, hat geheiratet und dann war es das. Ja, also genau. So, und Sie, und das ist ja das Spannende, Sie kommen nicht von der Hallig, Sie kommen ja nicht mal aus Schleswig-Holstein. Sie sind ja wirklich, sag ich mal, eine Binnenländerin. Sie kommen ja aus unserer Sicht, aus der Bergwelt, aus Bayern.
Andersrum würde man sagen, eine Zugröste.
Genau. So, wie kommt man auf die Idee? Wie kommt man auf die Idee, jetzt auch als junge Frau auf eine Hallig zu gehen, dort auch in einem Bereich zu arbeiten, soweit ich weiß, mit dem Sie vorher nicht unmittelbar in Berührung waren, also im Tourismusbereich, als Gastgeberin. Das ist ja, sag ich mal, ein Bruch im Lebenslauf. Das ist ja heute auch nicht unüblich. Das ist ja auch, ist ja nicht mehr wie in alten Zeiten, dass man immer durchlaufend bei einer Firma arbeitet oder an einem Ort ist. Aber ich finde, in Ihrem Fall ist das extrem. Wie ist es dazu gekommen? Da möchte ich mal tiefer drauf einsteigen. Frau Just, wie das passiert ist. Was können Sie uns dazu sagen? Was haben Sie vorher auch gemacht? Aus welchem Umfeld kommen Sie überhaupt? Aus Bayern habe ich schon verraten.
Genau.
Und jetzt sitzen Sie seit wie vielen Jahren schon auf der Hallig? Also das ist ja eine tolle Geschichte.
Seit 20 Jahren. Hammer. Oktober letzten Jahres hatte ich mein 20-jähriges Jubiläum. Ja. Ja, es kommt mir manchmal so vor, als ob es nie anders gewesen wäre. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das erst irgendwie alles vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Das ist sehr spannend, das so Revue passieren zu lassen immer mal wieder. Vor allem, was in dieser Zeit auch so alles passiert ist. Ja, es ist sehr spannend. Ja, also ursprünglich oder eigentlich komme ich aus München. Ich bin eine gebürtige Münchnerin und hatte das große Glück, Hallig-Hooge als Kind kennenlernen zu können. Wir haben hier früher Urlaub gemacht, so wie das eigentlich üblich war. Abgesehen davon, dass der Kinderarzt meiner Mutter die Empfehlung gegeben hat, mit dem Kind mal an die Seeluft zu fahren, war das so, dass wir hier diese Urlaube verbracht haben in den Sommerferien und dann auch wirklich gleich 4-5 Wochen. Und das war was ganz Wunderbares. Das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich das Halligleben als kleines Mädchen erlebt habe wie Urlaub auf dem Bauernhof mit allem drum und dran. Also mit sehr vielen Tieren, mit Kontakt, also Tieren zum Anfassen, mit Kälbern, mit Buttern. Die Herbergsmutter oder die Pensionsmutter hat selbst noch gemolken sowieso, aber auch eben gebuttert. Und da das so als Kind alles mitzubekommen, das war schon toll. Und das ist immer hängen geblieben. Und dann waren wir, ich glaube, tatsächlich nur viermal waren wir hier. Dann lange Jahre nicht. Dann haben sich die Verhältnisse zu Hause so ein bisschen verändert. Meine Mama hat neu geheiratet und mit meinem Stiefvater war sie dann wieder hier. Sie haben wieder Urlaub gemacht. Beim zweiten Mal habe ich sie dann sogar im Urlaub besucht. Und ja, dann gab sich der Zufall irgendwie sehr stark oder hat dafür gesorgt, dass die Karten neu gelegt wurden. Denn meine Eltern haben hier das Haus entdeckt, in dem ich heute wohne, haben sich selbst in dieses Haus verliebt, haben dann in sehr, sehr kurzer Zeit entschieden, dass sie ihre Zeit in München abbrechen, zusammen hier hochgehen, waren dann auch gute 5 Jahre hier. Und ich hatte dann damals mit meinem damaligen Freund entschieden, wir machen das auch, weil wir eigentlich Familienplanung hatten. Und dann war der Plan geschmiedet und wir wollten 5 Jahre später hinterherkommen. Und kurz vor knapp sagt er, na, er kommt lieber doch nicht mit. Er war nicht nur Münchner, sondern er war durch und durch Bayer und konnte dann die Tür nicht hinter sich zumachen und ist in Bayern geblieben. Und ich bin dann alleine gegangen. Alleine weg.
Bitte? Mutti.
Ja, ich bin alleine weggegangen und das mit Anfang 20. Oder beziehungsweise Mitte 20 weggegangen. Aber ich bin ja nicht alleine angekommen. Also ich hatte meine Eltern hier und das war dann auch so. Also ich war nicht allein auf der Halleck. Das muss ich fairerweise immer dazu sagen. Und ich wusste auch schon so ein bisschen, was auf mich zukommt. Nicht wirklich, was so Details angeht, aber was das Leben hier angeht, weil ich ja meine Eltern in diesen 5 Jahren in jeder freien Minute besucht hatte. Mhm. Und ja, dann war ich hier. Und dann ging irgendwie alles ganz schnell, muss ich sagen. Also ich war, ich bin im Oktober eben hier angekommen. Dann stand der Winter vor der Tür. In der Zeit hatte ich sehr viel in der Wohnung zu tun mit Renovierung, die ich erstmal so angemietet hatte. Und dann war die Überlegung, wie geht's weiter? Und dann ging das ganz schnell, dass ich dann im Jahr drauf mich für das neue Schuljahr, nee, gar nicht wahr. Erst ging es in Husum weiter, im Frühjahr, Sommer. Weil es klar war, dass ich ja in den Gastgeberbereich möchte, am liebsten mit meiner Mutter noch ein kleines Café gerne eröffnet hätte oder zumindest so in den Frühstückbereich mit einsteige, hatten wir gesagt, weil ich aus einem ganz anderen Bereich komme, muss ich mich da irgendwie einarbeiten. Jetzt mache ich nochmal einen Schritt zurück. Sie hatten nämlich nachgefragt, aus welchem Bereich komme ich eigentlich. Ich komme ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich, nämlich aus dem kaufmännischen Bereich. Und zwar habe ich in München am Flughafen bei der Lufthansa gearbeitet, aber bei der Lufthansa Technik. Mhm. Und war dort für die technischen Auszubildenden zuständig, war so eine Art Personalbüro, nur dass ich nichts mit Geld zu tun hatte. Also wirklich was anderes. Mein Arbeitsplatz war damals wesentlich größer als heute mein Wohnort. Ja, und dann kam ich eben hier an und dann hatten wir überlegt, was ich machen kann. Und dann war die Idee entstanden, dass ich in dem damaligen Hotel Rosenburg in Husum ein Praktikum gemacht habe. Das war schon toll. Da habe ich sehr viel kennengelernt, habe mich bewusst für die Küche und für den Service entschieden, dass ich vieles mitbekomme, was so hinter den Kulissen stattfindet. Und das war eine sehr gute Erfahrung. Und dann habe ich mich für das beginnende Schuljahr angemeldet in Hanerau-Hademarschen für die Fachschule ländliche Hauswirtschaft. Ja. Genau. Und da war ich dann auch ein Jahr. So. Und das waren dann so meine ersten direkten Berührungspunkte mit dem Bereich Hauswirtschaft, Service, Gastgeberbereich, Gastgebergewerbe. So kam das. Ja,
ein mutiger Weg und eine Entscheidung, die Sie getroffen haben. Ja, da kann man sagen, wirklich Chapeau.
wenn ich so selbst zurückblicke, finde ich das gar nicht so aufregend, aber im Nachhinein sage ich auch doch, was mir im Nachhinein erst klar geworden ist, es war erstmal wieder ein Schritt zurück. Und das ist das eigentlich. Also jetzt wieder auf eine Schule zu gehen und den Bereich zu wechseln, das finde ich eigentlich gar nicht so beeindruckend, aber ich merke im Nachhinein, ich war eben Mitte 20, ich war in Hanerau-Hademarschen älter als die meisten anwesenden Schüler und älter als meine Klassenlehrerin, Quereinsteiger und dachte, oh, jetzt musst du erstmal wieder die Schulbank drücken und Prüfungen schreiben und sowas. Und da habe ich im Nachhinein gemerkt, das war eigentlich das Anstrengende, aber es war das Richtige. Manchmal muss man eben erst wieder einen Schritt zurückgehen, bevor es dann weiter geradeaus geht.
Das sehe ich genauso. Ne? Ich also die eingefahrenen Wege mal verlassen. Und Sie waren ja noch relativ jung, aber auch im Alter. Ne? Das ist ja altersunabhängig, sage ich mal. Und das bringt die Menschen oder einen selbst, bringt das ja auch nach vorne. Ne? Von der Lebenserfahrung, wenn man immer jetzt, sage ich mal, die ausgetretenen Pfade läuft, das wäre mir zu langweilig, wie ich bei Ihnen raushöre ja auch. Aber es ist natürlich so, wenn ich den Arbeitgeber Lufthansa jetzt mal sehe, jetzt mal ausgeblendet die Corona-Krise, aber für mich oder ich denke mal auch für viele unserer Zuschauer und Zuhörer ist die Lufthansa sowas, wenn man da arbeitet, hat man quasi in Anführungsstrichen Beamtenstatus, es ist ein sicherer Job, es ist auch der Duft der großen, weiten Welt, ja, ist mit dem Logo verbunden, ne? Also es ist ja auch kein Job, der jedenfalls nach außen langweilig ist oder keine Perspektiven aufzeigt. Und umso erstaunlicher ist es aus meiner Sicht dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt zurück, und dann sortiere ich mich quasi neu oder ordne mein Leben neu, habe ein neues Umfeld und so weiter. Und was mich in diesem Zusammenhang brennend interessiert ist, was hat denn Ihr näheres Umfeld dazu gesagt, als Sie jetzt so also Ihre Entscheidung getroffen haben? Sie haben ja bestimmt viele Freunde gehabt in München und Umgebung und von der Familie und so einfach die ganze soziale Struktur, die man ja so mit Mitte 20 dann auch hat. Und jetzt sagt man, okay, ich ziehe nicht jetzt ins danach, was weiß ich, in Augsburg, da könnt ihr mich mal am Wochenende besuchen, ne? No. Das ist ja noch möglich, oder nach Starnberg. Mhm. Nein, ich ziehe ans Ende, aus Ihrer Sicht unten, ans Ende der Welt und dann noch mitten aufs Meer raus, wo man ein paar Mal im Jahr nasse Füße bekommt. Was habt ihr in Ihres Umfeld eigentlich dazu gesagt? Das war spannend.
Also die meisten kannten ja den Norden nicht so und Halligkogge sowieso gleich dreimal nicht. Und die haben erstmal frei raus gesagt, du hast einen Schlag. Also bist nicht ganz sauer. Aber sie haben schon auch gemerkt, also das ist das, was sie mir dann gesagt haben, es war sehr offensichtlich, dass wenn ich von Halligkogge gesprochen habe, mal abgesehen davon, dass eben auch meine Eltern hier waren, wenn ich von Halligkogge gesprochen habe, habe ich das immer mit glänzenden Augen gemacht, auch damals schon. Und daran haben die Freunde einfach gemerkt, dass da schon eine tiefere Verbindung ist. Und ich würde mal behaupten, dass tatsächlich die meisten meiner wirklich engen Freunde oder Freunde, Kollegen inzwischen alle hier waren, sogar ehemalige Auszubildende, okay, und sich das angesehen haben und spätestens dann sagen konnten, okay, es ist nachvollziehbar. Selbst wenn sie für sich sagen können, was ja auch gut ist, dass man das so klar machen kann, meins wäre es nicht. Aber ich kann das nachvollziehen, dass du hier leben willst und dass du dich so wohlfühlst, weil es wirklich ein ganz besonderer Flecken Erde ist, der hier ist. Und das ist schön.
Und sie hatten nie so Zweifel so in der Entscheidungsfindung, dass sie mal gesagt haben, ist das bald, weil dann, denke ich mal, so die kritischen Stimmen auf einen eingedrungen sind. Meinst du, stelle ich mir das vor, Katja, was willst du da oben? Kannst du mal Urlaub machen oder mach doch da einfach mal 6 Wochen, lebst du da und dann kommst du aber wieder zurück. Ich kann mir vorstellen, dass solche Sprüche gekommen sind und dass man vielleicht dann auch mal so für sich selbst sagt, ja, ist das die richtige Entscheidung? Aber sie machen den Eindruck, dass sie straight waren und haben gesagt, ja, okay, kann ich eure Kritik, verstehe ich auf der einen Seite, aber mein Entschluss, der steht, ich gehe auf die Hallig.
Nee, so straight war ich damals gar nicht und auch lange tatsächlich nicht. Es hat wirklich insgesamt 8 Jahre gedauert, bis ich wirklich sagen konnte, jetzt habe ich mich 100% entschieden. Mhm. Ich bin eigentlich gar nicht so der große Entscheider. Im Gegenteil, ich bin eigentlich ein Nesthocker. Okay. Und, ja, wobei ich mir dann auch, wenn ich es mir dann selber suche, das Nest, auch dann schon einen hohen Anspruch habe und dann ist das Nest auch so gut, dass ich sage, und hier bleibe ich jetzt. Das ist ja jetzt mit Hoge. Nein, aber damals war das so, Gott sei Dank, dass auch viel Verantwortung mit eine Rolle gespielt hat, meinen Eltern gegenüber. Ne? Ich habe gesagt, ich komme und in Anführungszeichen bloß, weil der Partner gesagt hat, ich komme nicht mit, war für mich schon klar, okay, da ist irgendwie ein Fehler im System, vor allem aufgrund der Kurzfristigkeit und der Art und Weise. Und dann gesagt, dann konzentriere ich mich vielleicht doch erstmal mehr auf mich und auch meine mir selbst gesetzte Verantwortung und ziehe das erstmal durch. Vor allem deswegen, weil ich Sorge hatte, dass ich mir das irgendwann vorwerfen werde.
Okay.
Deshalb war die klare Ansage für mich, du musst das wenigstens versuchen, um dir dann eben nicht später vorwerfen zu können, hättest du es wenigstens probiert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen hervorragenden Chef, der mir gesagt hat, ich halte dir ein Jahr die Stelle frei. Oh. Ich übernehme quasi deinen Job. Das war großartig, das rechne ich ihm immer noch heute hoch an. Was es nicht unbedingt leichter gemacht hat, muss ich auch sagen, ne? Weil das damit war die Nabelschnur immer noch sehr, sehr eng. Aber allein zu wissen, ich darf wieder zurückkommen und ich werde auch wieder, mir wird auch die Tür wieder geöffnet, das war schon sehr, sehr gut. Aber ich saß lange zwischen den Stühlen, gerade weil ich ja meine Heimat liebe. Gerade weil ich meinen Job geliebt habe und wirklich gerne am Flughafen gearbeitet habe. Gerade weil ich eine fantastische Kollegschaft gehabt habe, mit der ich zum Teil heute noch Kontakt habe. Weil ich eine leidenschaftliche Motorradfahrerin war, weil ich die Berge liebe. Ich bin ja nicht weggegangen, weil ich mich schlecht gefühlt habe, sondern es sollte sich die Lebenssituation verändern.
Ja.
Und deshalb saß ich lange zwischen den Stühlen. Aber nach 8 Jahren und auch nach zwei, drei Krisen ist das alles hier richtig, was ich mache, konnte ich ganz klar sagen, es ist Hoge. In allererster Linie ist es erstmal Hoge. Und dann dieses dort leben zu können, wo andere Urlaub machen, ist was Hervorragendes. Und dann auch dieses Gastgeber sein zu dürfen, also etwas anbieten zu können, das Menschen annehmen, um die schönste, beste Zeit im Jahr hier zu verbringen, sich wohlzufühlen, den Urlaub in dem Haus zu verbringen, das ich für sie bereithalte. Ja, also das ist ja genau das, was den Gastgeber eigentlich ausmacht.
Ja, ich finde das interessant und auch offen und ehrlich von Ihnen, dass Sie eben auch das eben mal geschildert haben. Der Wille war da und Sie haben den klaren Entschluss gehabt, aber es gab eben auch mal Krisen, es gab vielleicht auch dann die Selbstzweifel und ist das richtig und so weiter. Also das gehört, denke ich mal, auch dazu, ne? Dass, wenn man so eine Entscheidung trifft. Und wer im Ausland gelebt hat zum Beispiel, auch der weiß es auch, dass man oft dann oder lange Zeit zwischen zwei Stühlen hängt. Wenn man dann wiederkommt, dann träumt man vom Ausland, will da wieder hin und dann ist man genau. Im Ausland, dann träumt man wieder von der Heimat.
Immer das haben wollen, was man gerade nicht hat.
Ich hatte auch längere Zeit in Afrika gearbeitet und gelebt und in Südafrika. Ja, heute denke ich auch, wenn ich jetzt so aus dem Fenster gucke, heute ist mal ein schöner Tag, aber es ist sehr kalt. Und dann sehnt man sich mal in die warmen Gefilde. Ne? Und ich kann mir vorstellen, bei Ihnen ist es ähnlich, dass Sie dann sich da nach den Bergen sehen. Und ich gehe davon aus, dass Sie auch Skifahrerin sind oder gerne Skifahren.
Langlauf habe ich gemacht.
Langlauf. Mhm. Und das ist natürlich gut auf der Hallig, wenn es mal schneien würde, könnte man auch Langlauf machen. Ne?
Richtig, richtig. Das habe ich auch am Anfang noch erlebt. Nee, ich nicht mehr selbst, weil die Langlaufskier, die haben den Umzug nicht mitgemacht von Süd nach Nord. Ja. Aber in den ersten Jahren, in denen ich hier war, gab es tatsächlich jemanden, der hier auch eine Loipe gezogen hat.
Ja, Hammer.
Aber in den letzten Jahren hatten wir leider nicht so viel Schnee. Ja, das ist die Sehnsucht, die Sie beschrieben haben. Und das ist in meinen Augen oder in meiner Situation auch das Heimatgefühl, was immer noch da ist. Ich empfinde es als schrecklich, wenn ich keine Sehnsucht nach meiner Heimat hätte.
Ja.
Das ist ja gerade die Verbundenheit. Aber ich habe mich eben entschieden, hier zu leben. Das andere ist trotzdem meine Heimat. Das ist meine Wahlheimat. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, war das ein ganz tolles Gefühl. Das ist mir wirklich ein Stein von der Seele gefallen, der mich eine Zeit lang auch belastet hat. Und mich wirklich für die Hallig zu entscheiden, für meinen Job zu entscheiden und für das Leben zu entscheiden, dass ich hier lebe. Das war ein tolles Gefühl.
Das hat auch sicherlich auch viel Kraft gekostet. Wenn man sich dann, wenn man dann so klar ist, wie sie jetzt sind, dann hat man ja auch, sag ich mal, nochmal zusätzliche Kraft wieder, ne, fürs Leben, oder? Ich glaube, ne, wenn man so ein Problem hat, so zwischen den Stühlen hängt, das beschäftigt einen und es kostet Kraft. Aber wenn man dann klar ist, dann ist man wieder straight dabei.
Ja. Ja, und ich habe wunderbare Gäste, das kommt auch noch dazu.
Ja.
Das motiviert dann auch immer wieder.
Da stelle ich mir auch spannend vor. Das ist ja auch ein bestimmtes Klientel, was bei Ihnen dann, denke ich mal, Urlaub macht. Ne? Also sind nicht diejenigen, die dann jedes Jahr, sag ich mal, nach Mallorca fliegen, nach El Arenal oder auf Sylt Urlaub machen, sondern es sind ja in der Regel auch Gäste, die andere Ansprüche haben oder andere Erwartungshaltungen.
Ja.
Ne? Wenn ich jetzt so sehe, Sie sind ja Münchnerin, wie wir eben festgestellt haben oder nochmal erläutert haben. Und Sie kommen auf eine Hallig, die ja so, ich will mal sagen, dörfliche Strukturen hat. Und Sie sind top aufgenommen jetzt. Also ich sage integriert. Ne? Sie sind Bürgermeisterin, Sie sind da erfolgreiche Unternehmerin, Sie sind Mittelpunkt, wenn man so will. Und wie ist Ihnen das gelungen? War das von Anfang an so oder gab es auch am Anfang Stimmen, was will die denn aus München da, was will die denn bei uns hier auf der Hallig oder so. Ne? So, ich kenne nämlich Beispiele, von sehr guten Hoteliers oder Gastronomen, die in ländliche Bereiche gegangen sind, ob nun hier in Schleswig-Holstein oder auch in Bayern, die ein Hotel übernommen haben oder einen Gasthof, die sehr gut waren, aber gescheitert sind, weil sie nicht akzeptiert wurden von den Einwohnern im Ort. Und mehr Gäste aus dem Nachbarort hatten oder aus der Region als aus dem eigenen Ort. Die Akzeptanz, das ist immer ein schweres Problem, sag ich mal. Und wenn ich mir jetzt Ihren Fall ansehe, Sie sind jetzt wirklich extrem aus München, eine Bayerin, eine bayerische Frau, die hier hochkommt nach Schleswig-Holstein, und sind auch Bürgermeisterin und erfolgreiche Unternehmerin. Wie ist Ihnen das gelungen? Oder war das auch in Stufen? War das erst so, dass Sie Schwierigkeiten hatten, dass sich das nach und nach dann entwickelt hat? Das ist ja, wie gesagt, viele scheitern daran.
Ja, bestimmt. Und wenn ich nicht so, wie soll ich sagen, in Bayern sagt man zach. heißt das? Ach, zäh. Wenn ich nicht so zäh wäre, ich glaube, dann hätte es auch gut sein können, dass ich aufgegeben hätte. Ich habe von meiner Mutter sehr viel Disziplin in die Wiege gelegt bekommen. Mhm. Und von meinem Vater das Zähsein. Und das ist eine gute Kombination für eine Lebensphase, in der es vielleicht nicht rund und nicht einfach läuft. Und ich setze inzwischen einen drauf und sage, einfach kann jeder. Das ist leichter gesagt als getan, aber das halte ich mir dann immer so vor. Es war nicht immer einfach, aber ich muss rückblickend auch sagen, ich glaube, ich habe es mir selbst manchmal schwerer gemacht, als es wirklich war, indem ich die Situation im Grunde genommen genau so beschrieben habe, wie Sie sie gerade in Fragen an mich gestellt haben. Bin ich hier die Zugereiste? Bin ich überhaupt akzeptiert? Wie sehen die das? War das jetzt wieder zu kritisch? Habe ich jetzt wieder irgendwas gemacht, mit dem ich angeeckt bin? Ich glaube, unterm Strich war ich viel strenger mir gegenüber, als die Hallig-Leute es mir gegenüber gewesen sind. Das glaube ich inzwischen rückblickend. Natürlich habe ich Situationen gehabt am Anfang, wo ich gemerkt habe, da gab es einen Kreis an Personen. Da war einfach keine Sympathie da. Wir mochten uns halt einfach nicht. Und das, wenn eine Gruppe mir gegenüber stand, dann war das Gewicht natürlich auch stark. Die wollen mich nicht.
Ja.
Inzwischen ist es so, dass ich mit einem großen Teil dieser Leute über diese Situation von damals sprechen kann und dass wir drüber lachen können. Und tatsächlich war es so. Es funkte einfach nicht zwischen uns. Heute sehen wir es anders. Das ist auch gut so. Man kann auch drüber schmunzeln. Das heißt, mein Durchhaltevermögen hat mich hier gerettet. Dass ich nicht aufgegeben habe, hat mich gerettet. Sonst, glaube ich, hätte ich aufgegeben. Und das andere, nicht nur mein Durchhaltevermögen, sondern auch wirklich, dass ich auch gezeigt habe, ich meine das ernst, was ich hier mache. Das heißt, nicht so, wie wir es auf anderen Halligen oder Inseln auch erleben, dass Menschen dorthin kommen, in den Sommermonaten da sind, im besten Fall vielleicht auch noch ein Geschäft mit den Gästen mitnehmen und im Winter sind sie weg. Dann machen sie die Schotten dicht, machen das Licht aus, machen die Schotten dicht und sind weg. Das kommt nicht gut an. Das kann ich auch sehr gut verstehen, gerade heute auch aus meiner Perspektive, der Hallig-Bewohnerin. Das ist nicht nur nicht schön, wenn rechts und links im Winter die Häuser dunkel sind, sondern ist auch Gift für die Gemeinschaft. Wir brauchen Menschen, die hier gerade in den Wintermonaten mit anpacken, wenn wir von Sturm reden. Da brauchen wir auch den Nachbarn, der guckt und der auch mal mit anfasst. Da können wir das nicht brauchen, dass links und rechts die Häuser leer stehen. So, und ich habe ganz klar gezeigt, sogar als meine Eltern von der Hallig wieder weggezogen sind, nicht, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, sondern weil wir eben diesen Schlagabtausch gemacht haben. Sie haben den Weg für mich früher frei gemacht, also das Haus frei gemacht. Ich bin auch alleine als junge Frau auf der Hallig geblieben. Und das nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Und ich habe nicht nur das Sommergeschäft mitgenommen, sondern ich habe auch im Winter vermietet. Und ich habe nicht nur darüber geredet, Tourismus machen zu wollen, sondern ich habe mich auch auf den Hosenboden gesetzt und habe eine Schule besucht. Und ich bin 2000 auf die Hallig gegangen. Und 2003 war die erste Kommunalwahl, die ich hier mitgemacht habe. Und bin 2003 tatsächlich in die Politik gegangen, habe mich aufstellen lassen. Das war nicht so, dass sie gesagt haben, ich muss unbedingt mit in die Politik, weil ich bin hier der beste Kandidat. Natürlich bin ich auch gewählt worden, weil so viele junge Leute sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Aber sie haben auch mitgekriegt, ich meine es ernst. Und dieses als Neuling und dann auch noch als junge Frau zu zeigen, ich meine es ernst und ich setze mich für die Hallig ein und ich bin auch im Winter da und ich packe auch mit an. Das war es letztendlich. Mit dem, was ich zwischendurch gemacht habe oder zwischendurch gesagt habe, ecke ich auch noch heute an. Logisch, es wäre ja komisch, wenn es nicht so wäre. Aber Sie wissen, ich meine es ernst und das, darauf kommt es an.
Ja, sehr cooles Beispiel für andere, die in ähnlichen Situationen sind oder in ähnliche Situationen kommen. Nicht? Man kann es eben so, wie Sie es geschildert haben, auch schaffen, indem man da eben auch auf die Menschen zugeht und ihnen auch zeigt, dass man nicht nur die Sahne abschöpft, sondern auch in der Gemeinschaft ist und sich gegenseitig hilft und so weiter. Das ist schon der richtige Ansatz, denke ich. Wenn Sie damals oder als Sie damals dann auf die Hallig gegangen sind, man hat ja oder ja, man entwickelt eine Vorstellung und sagt, wenn ich da lebe, dann wird sich das so und so entwickeln und das ist alles schön und auch nicht schön. Diese Vorstellung, die Sie ursprünglich gehabt haben, gab es auch Punkte, wo Sie sagen, hey, gut, dass ich das nicht vorher gewusst habe, als ich mich entschieden habe, fest auf die Hallig zu gehen? Oder war das so im Großen und Ganzen so, entsprach das Ihren Vorstellungen, die Sie hatten, bevor Sie sich fest auf der Hallig niedergelassen haben?
Im Grunde genommen ja. Also gut, der krasse Unterschied war der eigentliche Plan war ja der, dass ich mit meinem Partner gemeinsam hier hinkomme und Familie gründe. So, also das war ja der eigentliche Plan und das ging ja 100% in eine andere Richtung los, als ich dann alleine hier hingekommen bin. Das ist ein Plan gewesen, der sich hätte hier realisieren lassen können und der mit Sicherheit auch sehr lange angehalten hätte. Aber ich bin heute davon überzeugt, die Konstellation Vater, Mutter, Kind, Kind gäbe es heute nicht mehr, weil er niemals die Hallig so geliebt hätte, wie ich sie liebe. Also ich bin heute davon überzeugt, wir wären nicht mehr zusammen. So, inzwischen wären die Kinder zwar auch groß und raus aus dem Haus, ob sie hier wären oder woanders, ist ganz was anders. Wir werden es nie erfahren. Also insofern weiß ich heute rückblickend, und das Gott sei Dank schon ein bisschen länger, es musste so kommen, wie es kam und es war gut so. Denn ich hätte mich auch selbst gar nicht so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe. Und das muss ich sagen, war für mich der richtige Weg, ihn so gegangen zu sein, wie ich ihn gegangen bin.
Ja, schön, wenn man das so sagen kann für sich selbst. Ja,
alles richtig gemacht.
Das ist, ja. Höre ich auch nicht oft. Nicht? Viele klagen über ihr Schicksal und sagen, ist alles, alle anderen sind schuld und ich muss die ja so lieben und dies und das. Und wenn ich dann erstmal in Rente gehe oder wenn ich meinen Betrieb veräußert habe, dann fange ich an zu lieben. Aber es ist ja schön, wenn man im jungen Alter sind ja noch relativ jung, dass man sagen kann, ist alles super, alles gut, das ist mein Leben, finde ich sehr gut. Was sehen Sie denn als größte Herausforderung an für eine Frau, die Unternehmerin werden will in der heutigen Zeit, also die jetzt auf eigenen Beinen stehen will, wirtschaftlich, ihr eigenes Konzept, ihr eigenes Geschäftsmodell aufbauen will? Was sehen Sie da als größte Herausforderung aus Ihrer Sicht? Wenn man aus dieser Abhängigkeit des Angestelltenverhältnisses oder aus dem Beamtentum raus will, jetzt als Frau und sagt so, jetzt möchte ich mein eigenes Ding machen. Egal wie, ob ich eine Eisdiele mache oder ob ich ein Hotel baue, ob ich Ferienwohnung habe. Wo sehen Sie da aus Ihrer Sicht heute die größten Herausforderungen?
Also ich glaube, die allererste und wirklich größte Herausforderung ist die, dass Frau sich tatsächlich erstmal entscheiden muss, Geschäft, Betrieb oder Familie. Schon aus biologischen Gründen. Und das, glaube ich, ist wirklich die größte Herausforderung. Und das heißt nicht, dass sie in Stein gemeißelt ist. Das heißt, wenn ich mich dagegen entscheide, also gegen Familie entscheide und erstmal für den Betrieb entscheide, heißt das ja nicht, dass ich das nicht wieder kippen kann. Aber erstmal ist es klar, entweder oder, gerade wenn Frau alleine da ist. Und das ist eine Entscheidung, die nicht zu unterschätzen ist, denn wenn ich als Frau ein gewisses Alter überschritten habe, dann ist diese Chance vorbei, schlicht und ergreifend. Da haben es Frauen einfach ganz klar schwerer. Das ist eine Entscheidung, die wir relativ früh treffen müssen oder im besten Fall sollten und die früher, die später nicht zu revidieren ist, außer ich adoptiere. Das geht natürlich noch. Und das ist auch leichter gesagt als getan, als junge Frau diese weitreichende Chance, diese weitreichende Entscheidung zu treffen. Denn ein Geschäft kann ich auch noch letztendlich mit 50 aufmachen, aber ein Kind zu bekommen mit 50 würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. So, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann ist es je nach Bereich immer noch so, dass Frauen sich mehr anstrengen müssen, mehr beweisen müssen, mehr zeigen müssen, dass sie dem gewachsen sind. Wenn ich daran denke, eine Situation, die ich, glaube ich, auch nie vergessen werde bei der Lufthansa, wie gesagt, ich war für die Auszubildenden zuständig und wir hatten, das war ein Bereich da, es waren Fluggerätmechaniker und Flugelektroniker damals. Und in den Jahren, in denen ich da war, waren zwei Mädchen, zwei Azubinen dabei. Und an die eine kann ich mich gut erinnern, das war mehr so ein Kerl, Andrea. Und das andere war Tanja, das war ein hübsches Mädchen. Und da habe ich dann auch gesagt, wenn ich das einmal mitkriege, dass ich dich mit Händen in der Tasche erlebe und ich merke, dass die Jungs um dich herumlaufen, von wegen, kann ich dir das abnehmen und kann ich dir das abnehmen, dann rappeln wir beide zusammen. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Du musst genauso mit anfassen, wenn du diesen Beruf machen willst, wenn nicht sogar mehr, um nicht nur den anderen zu beweisen, ich kann das auch, sondern auch dir selbst, weil das wird sie dann letztendlich in den Phasen brauchen oder werden Frauen dann in der Phase brauchen, wo mal keiner da ist, der nicht hilft, der auch nicht mit einer Schulter da ist, dann müssen wir es können und dann wäre es bescheiden, wenn wir jemanden fragen müssen. So, und das ist mir irgendwie immer geblieben und ich glaube, auch wenn ich das auf damals bezogen mit einem Schmunzeln sagen kann und einem Augenzwinkern sagen kann, sage ich das heute mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Es ist heute immer noch so, dass wir tatsächlich je nach Beruf mehr leisten müssen, damit wir akzeptiert werden oder damit es uns auch zugetraut wird. Ich finde es auf der einen Seite gut, weil wir können auch ganz viel, wenn man uns auch nur lässt und uns auch vertraut. Und das stärkt dann letztendlich auch das Bewusstsein. Und auf der anderen Seite finde ich es doof, dass dieser Zweifel häufig mitschwingt.
Okay. Ja, spannend und auch interessant, Ihre Meinung dazu zu hören. Sie hatten das ja vorhin in der Einleitung, wenn man so will, schon mal kurz angerissen. Sie sind Autorin und Sie haben zwei sehr erfolgreiche Bücher geschrieben über die Hallig, kann man das so sagen. Aber jedenfalls sind das Spiegelbestseller.
Über mein Leben auf der Hallig.
Ja, über Ihr Leben auf der Hallig. Das sind zwei Spiegel-Bestseller. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Also Sie sind jetzt da, machen Ihren Betrieb und engagieren sich politisch und bewegen was auf der Halle. So, und kommen aus dem Bereich Lufthansa, Technik und haben noch die Hauswirtschaftsschule besucht. Und jetzt auf einmal schreiben Sie da einen Spiegel-Bestseller und noch einen gleich hinterher. Also wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja alles verrückt, wenn man das hört.
Ja, ist es. Also eigentlich ist es verrückt und ich bin heute noch unglaublich dankbar, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich hatte Riesenglück, im richtigen Augenblick das richtige Interview gegeben zu haben. Denn es war so, dass ich ich war für ein anderes Buch auf einer Schiffsreise mit dabei, als Protagonistin. Und bei dieser Schiffsreise war eine Autorin, eine Journalistin mit dabei, die auf meine Geschichte aufmerksam geworden ist und hat mich gefragt, ob sie ein Porträt schreiben darf für die Brigitte Woman. Und wir haben uns dann ein Jahr später verabredet auf Hoge, haben einen ganz tollen Tag zusammen gehabt. Sie hat ein ganz tolles Porträt geschrieben. Und dieses Porträt hat die Verlagschefin in Berlin gelesen. Und die hat sich daraufhin bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, wollen wir nicht ein Buch zusammen machen, beziehungsweise wir möchten, dass du deine Geschichte aufschreibst. Ja. Und meine erste Reaktion war erstmal, was soll ich denn da erzählen? Aber sie hat mich Gott sei Dank davon überzeugt, dass ich doch einiges zu erzählen habe. Und so kam es dann zu beiden Büchern.
Hammer. Sehr gut. Ja. Ist denn ein drittes geplant, Frau Just?
Also, es ist inzwischen so, dass ich den Wunsch habe, gerne ein drittes Buch zu schreiben. Und dieser Wunsch ist in erster Linie dadurch entstanden, dass ich regelmäßig von Lesern gefragt werde, wann gibt es denn endlich ein drittes Buch?
Kann ich mir vorstellen.
Und es hat lange gedauert, bis ich überhaupt diesen Gedanken verinnerlicht habe. Möchte ich das? Inzwischen gibt es diesen Wunsch. Ja, ich möchte ein drittes Buch schreiben. Ich kann aber ganz klar sagen, dass das auf jeden Fall noch 2 Jahre auf sich warten lassen muss, weil ich überhaupt nicht Zeit und Raum dafür habe. Und den brauche ich, um die Gedanken oder die Kapitel zu entwickeln und dann diese Kapitel mit Leben zu füllen.
Ja, ich bin gespannt und warte, oder ich nicht nur ich warte, sondern ich denke, viele andere warten auch. Und ja, würden uns alle freuen, wenn das dritte Buch dann, auch wenn wir noch 2 Jahre warten müssen.
Dankeschön.
Frau Just, 2 abschließende Fragen noch. Wenn Sie jetzt zurückblicken in Ihrer Zeit jetzt auch als Unternehmerin, als Bewohnerin der Hallig, was war Ihre schwerste Herausforderung in diesen ganzen 21 Jahren? Als Unternehmerin, was muss, wo Sie gesagt haben, oh, das war wirklich ein harter Angang. Können Sie sich daran noch erinnern oder können Sie das sagen?
Als Unternehmerin. Naja, als Unternehmerin kann ich es, also aus der wirtschaftlichen Perspektive kann ich es gar nicht mal so wirklich beantworten, weil ich habe dieses Riesenglück oder diese hervorragende Entscheidung getroffen, wie auch immer, an einem wunderbaren Flecken oder auf einem wunderbaren Flecken Erde leben zu dürfen. So, und das ist eigentlich die halbe Miete von, in Anführungszeichen, meinem Konzept. Das heißt, man wird automatisch auf die Hallig aufmerksam. Das Einzige, was ich in Anführungszeichen machen muss, dass ich dieses für mich immer noch wundervolle Haus mit meiner Handschrift versehen muss. So, das ist jetzt auch nicht so herausragendes. Da hatte ich ja eine tolle Lehrmeisterin mit meiner Mutter. Also auch keine Wahnsinnsherausforderung. Ich habe großartige Gäste und dieses Gesamtpaket, das ist ein Geschenk. Ich glaube, meine größte Herausforderung in diesem Zusammenhang war wirklich die Entscheidung zu treffen, überhaupt dieses Unternehmen anzugehen, sowohl auf der Hallig zu leben, als auch von 2 Ferienwohnungen zu leben. Das war die größte Entscheidung und die hat es mir lange schwer gemacht, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das schaffen soll, von 2 Wohnungen zu leben. Ich glaube, das war die schwierigste Entscheidung. Die Entscheidung zu treffen, ja, ich will auf der Hallig leben und ja, ich bin bereit, von 2 Ferienwohnungen zu leben. Ja, das war das.
Sehr gut. Und jetzt noch eine Frage. Sie hatten ja auch schon mal die Gäste angesprochen, die zu Ihnen kommen. In diesen 21 Jahren haben Sie bestimmt mal mehrere skurrile Geschichten mit Ihren Gästen erlebt. Vermute ich mal. Also ich bin ja auch ein alter Hotelmann. Ich könnte auch ein ganzes Buch schreiben an Geschichten, die ich in meiner Zeit auch im operativen Geschäft als Hotelmanager erlebt habe und auch heute noch erlebe als Berater. Aber ich denke, unsere Zuhörer, Zuschauer freuen sich immer über eine Geschichte, wenn sie mal so aus erster Hand hören, was sie so Skurriles erlebt haben. So eine skurrile Geschichte. Haben Sie die noch eventuell parat für uns?
Ja, das ein oder andere Skurrile war dabei. Ich glaube, das Skurrilste war tatsächlich das, mal abgesehen davon, das war aber noch bei meinen Eltern, die mir das erzählt hatten, dass einmal ein Pärchen ankam und mein Stiefvater holte sie vom Schiff ab und dann kamen sie gerade hier an, waren schon sehr gestylt und so und schon auffällig, kam hier an und dann zog sie sich um und kam wieder runter und sie hatte dann High Heels an und schickes Jäckchen und Handtäschchen und dann fragten sie, wo sie denn jetzt zum Shoppen gehen könnten. Das war so für meine Eltern, glaube ich, eine sehr skurrile Situation, weil Hallig und Shoppen und Hallig und High Heels, also das passt nicht. Aber meine skurrilste Situation war, glaube ich, die, genau, da kam, das muss irgendwie, wann war das dann, 2000, keine Ahnung, 9 oder 8 oder irgendwie so da an dem Dreh rum, da kam ein alleinreisender junger Herr hier an. Und den habe ich dann eben in seine Wohnung gebracht und habe ihm dann alles gezeigt. Und ich hatte eher so das Gefühl, er ist gar nicht so wirklich aufmerksam, hört gar nicht so wirklich zu. Und dann hat er mich da so reden lassen, wo was ist, habe ihm das alles gezeigt. Und dann sagte ich so, ich bin jetzt fertig. Und dann machte er seine Tasche auf und zog eine Flasche Sekt raus. Und dann sagte er so, ja, und ich finde, jetzt könnten wir eigentlich zum gemütlichen Teil überkehren und übergehen. Und dann könnten wir doch jetzt mal einen Sekt zusammen trinken. Das fand ich schon sehr skurril und war auch ein bisschen angefasst, muss ich sagen, weil das ist wieder diese Situation, das macht man nicht. Ne? Wenn der Gast genau weiß, die Gastgeberin wohnt alleine im Haus und er kommt dann gleich mit der Flasche Sekt, das fand ich schon ein bisschen grenzwertig bis ja, skurril. Aber ich habe mich gut...
Ja, wie sind Sie aus dieser Situation rausgekommen? Das würde mich nochmal interessieren.
Ja, ich wollte gerne sehr privat antworten, aber ich habe es runtergeschluckt. Ich habe dann als Gastgeberin gesagt, das ist sehr nett, aber er hat mir dann weismachen wollen, dass er Geburtstag hätte, auch wenn Sie heute Geburtstag haben. Es tut mir leid, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt froh, wenn ich Feierabend machen könnte. Ich habe einen langen Tag hinter mir und den Feierabend möchte ich gerne allein in meinen Räumen verbringen.
Ja, sehr schön. Sehr diplomatisch, Marius.
Danke.
Wunderbar. Ja, das war's auch schon. Und ich finde, wir haben alle zusammen sehr viele interessante Einblicke aus Ihrem Leben erfahren. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen. Auf der Hallig oder hier vielleicht in Kiel. Und wünsche Ihnen noch, sag ich mal, eine schöne Zeit. Jetzt Vorbereitung auf die Saison. Ja, davon gehen wir alle aus, auch wieder richtig loslaufen wird, Corona. Wir sind optimistisch, auch wenn das im Moment nicht ganz so hell aussieht, aber im Großen und Ganzen gehen wir davon aus, dass wir alle eine gute Saison einfahren werden, gerade die Betriebe, die sich auf Inseln befinden oder an der See befinden. Wichtig ist, dass sie gesund bleiben und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Herzlichen Dank nochmal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir und auch.
Bis demnächst, Frau Just. Bleiben Sie gesund.
Sie auch, Herr Cordes. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg mit dieser Serie. Dankeschön.
Dankeschön.
Tschüss nach Kiel.
Danke. Tschüss, Frau Just.